Deutschlandfunk Interview.
Der russische Angriffskrieg dauert nun schon fast 16 Monate. Und viele Expertinnen, auch der deutsche Bundeskanzler, stellen sich darauf ein, dass dieser Krieg noch lange dauern könnte. Wie richtet man also Hilfe für den Wiederaufbau darauf aus? Hilft einem Land im Krieg dabei, seine Häuser zu reparieren, seine Schulen, seine kritische Infrastruktur, seine Wirtschaft und auch die politische Handlungsfähigkeit im Land zu sichern? Darüber können wir jetzt sprechen mit Achim Steiner. Er leitet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und wird heute auch an der zweitägigen Wiederaufbaukonferenz in London teilnehmen. Schönen guten Morgen, Herr Steiner.
Guten Morgen.
Sie waren ja gerade 3 Tage in der Ukraine, um sich anzuschauen, welche Schäden der Krieg hinterlassen hat, aber auch welche ersten Schritte es in den Gemeinden gab zum Wiederaufbau. Was ist da Ihr Eindruck, den Sie mit nach Hause genommen haben?
Sehr viele Eindrücke. Zum einen natürlich von der Art und Weise, wie Menschen in der Ukraine im Augenblick in dieser Situation umgehen, dass man zum einen in vielen Teilen des Landes mit einer scheinbaren Normalität lebt, bis auf einmal die Sirenen losgehen und die Flugzeuge oder die Raketen in den Nachbarschaften landen. Das ist sozusagen Alltag im Augenblick und für viele Menschen natürlich auch dieses stetige Unterbrechen des Versuches, noch Normalität zu leben. Andererseits habe ich auf meiner Reise natürlich auch sehr viel von dem erlebt, was in einem Krieg passiert ist, nämlich die Zerstörung und vor allem der Versuch der Menschen weiterzumachen. Und genau das war auch das Ziel meiner Reise, den Wiederaufbau, diese frühe Unterstützung der Menschen dabei, zum Beispiel für Häuser, für Schulen, für Krankenhäuser, zumindest die Notreparaturen wieder durchzuführen, die es erlauben, dass man letztlich weitermachen kann. Und das ist auch ein zentrales Anliegen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, genau hier der Regierung und den Menschen zur Seite zu stehen.
Und das, wo die Zerstörung, die Angriffe ja weitergehen, eine wahnsinnige Herausforderung. Russland hat ja immer wieder gezielt auch die ukrainische Infrastruktur zerstört. Was sind denn da die größten Probleme dabei, die jetzt wieder zu reparieren?
Nun, erst einmal das Ausmaß der Zerstörung und dadurch natürlich auch die Prioritäten, zumindest für die Menschen, das Weitermachen zu ermöglichen. Nehmen Sie die Strominfrastruktur für weite Teile des Landes, sind bei der Bombardierung gezielt natürlich diese ganze Stromversorgung ein Ziel der Angriffe gewesen. Das heißt, wir versuchen im Augenblick zum Beispiel durch Notreparaturen, durch die Bereitstellung von Generatoren, der Import von sogenannten Autotransformatoren, nur um Ihnen einmal ein Beispiel zu geben. Das sind riesengroße Transformatoren, die im Ausland bestellt werden müssen, in die Ukraine geschifft werden müssen. Und ein Autotransformator zum Beispiel, den wir jetzt für Kiew bereitstellen, wird 500.000 Menschen wieder die Stromversorgung ermöglichen. Das ist ein Beispiel. Dann 1,5 Millionen Wohneinheiten sind im Land im letzten Jahr zerstört worden. Man muss versuchen, so schnell wie möglich das, was Reparatur möglich ist, nochmal zu reparieren. Ansonsten Abriss. Aber natürlich auch das ist wiederum mit vielen Problemen befasst, denn durch Minen und unexplosierte Waffen und Munition muss erst einmal der Minendienst reinkommen. Es muss geräumt werden, damit überhaupt die Bauarbeiter reinkommen. Ich habe selber Irpin besucht, einen Vorort von Kiew, wo wir Apartmentblocks jetzt reparieren. Und genau das ist auch ein großes Anliegen der Regierung, denn Menschen brauchen Unterkünfte. Und so geht die Geschichte weiter mit Schulen, die hoffentlich zum Herbst wieder geöffnet werden können. UNDP ist im Moment mit 120 Schulen dabei, diese zumindest so wiederherzustellen, dass 40.000 Kinder wieder in die Schule gehen können.
Das sind die Schäden, die sind durch den Angriffskrieg, also ganz unmittelbar entstanden. Dann kommen hier noch hinzu die Schäden, die durch den Bruch des Kachowka-Staudamms entstanden sind, als Folge einer Explosion. Konnten Sie sich da einen Eindruck der Lage in dem Gebiet verschaffen?
Nein, in das Gebiet bin ich selber nicht gefahren, aber die Vereinten Nationen und auch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen sind sofort tätig geworden. Um nur Ihnen ein Beispiel zu geben, wir arbeiten zum Beispiel mit der Kiewer Universität zusammen und haben innerhalb von 48 Stunden durch Satellitenaufnahmen und das Zusammenlegen mit Katasterinformationen letztlich der Regierung ermöglicht, eine erste Bestandsaufnahme zu machen, wie viele Wohneinheiten, welche Häuser wo überschwemmt worden sind, damit man zum einen mit den Bergungsarbeiten sehr gezielt arbeiten konnte, aber natürlich jetzt auch eine erste Bestandsaufnahme machen konnte, was für Schäden sind entstanden. Und das ist manchmal auch das Erstaunliche an der Technologie, die wir heutzutage haben. Man kann der Regierung und dem Land und den Menschen sehr schnell eine Landkarte bereitstellen, wo die Prioritäten sehr klar sind, wo man zum Teil noch evakuieren musste und jetzt natürlich mit der Wiederaufräumarbeit beginnen konnte.
Ist das denn inzwischen auch möglich in der Südukraine, die russisch kontrolliert ist in den Gebieten, oder ist das immer noch eine Blackbox, in der es auch mit der humanitären Hilfe schwierig ist?
Letzteres leider und bedauerlicherweise, denn auch unsere humanitäre Koordinatorin hat gerade vor 2 Tagen noch einmal ein öffentliches Statement abgegeben, dass wir es zutiefst bedauern, dass bislang auf der russischen besetzten Seite es nicht möglich ist, für die Nothilfe, die ja die Vereinten Nationen ja in solchen Moment bereitstellen, tätig zu werden. Also nein, leider nicht.
Was jetzt schon klar ist, ist, dass der Wiederaufbau wahnsinnig teuer wird. Nach Schätzungen der Weltbank wird das rund 400 Milliarden Dollar kosten, das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Die Ukraine geht sogar von 750 Milliarden aus, US-Dollar. Von welcher Größenordnung gehen Sie denn aus?
Ich glaube, der Begriff Größenordnung ist vielleicht der richtige in diesem Augenblick zu verwenden. Die 411 Milliarden gehen zurück auf einen Bericht, den die Weltbank, die Vereinten Nationen, die Europäische Union letztes Jahr bereitgestellt haben. Inzwischen ist noch mehr Infrastruktur zerstört worden. Das heißt, diese ursprüngliche Schätzung ist sicherlich hochgegangen. Die ukrainische Schätzung seitens der Regierung, 750 Milliarden, ist auch eine grobe Schätzung. Ich glaube, die Größenordnung wird sich in diesen Hunderten von Milliarden bewegen. Und je länger natürlich dieser Krieg weitergeht, umso mehr geht die Zahl hoch. Das sind die Kosten allein der Wiederherstellung von Infrastruktur, dem Wiederaufbau von Wohneinheiten, Straßen, Brücken, Stromversorgung, aber natürlich auch die ganze Sozialinfrastruktur. Man muss sich vorstellen, Millionen von Menschen sind zu Flüchtlingen geworden. Millionen von Menschen sind innerhalb des Landes zu Binnenvertriebenen geworden. Ich war in Lviv und habe mir auch dort mit sehr vielen Ukrainern überlegt und zugehört, wie kann man eigentlich den Wiederaufbau zum Beispiel von Kleinstunternehmen unterstützen, denn diese 8-9 Millionen Menschen, die diese kleinen und Mittelunternehmen im Land geführt haben, viele davon sind inzwischen, stehen vor dem Ruin, haben nichts mehr, sind geflohen. Genau da müssen wir auch jetzt schon ansetzen, sie dabei zu unterstützen, wieder anzufangen. Und genau das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir als internationale Gemeinschaft im Augenblick leisten können, wenn es um diesen frühen Wiederaufbau geht. Menschen sozusagen Existenzgründungen zu ermöglichen.
Das steht ja auch im Mittelpunkt der Konferenz in London, zu der Sie auch gleich weiterreisen werden. Also die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen ermutigt werden können. Inwiefern ist das denn nicht nur altruistisch, sondern inwieweit profitieren davon auch Deutschland, die EU, die Weltgemeinschaft?
Nun, es ist nicht nur Altruismus, sondern es ist vor allem eine Investition, ein Land vor dem völligen Kollaps zu verhindern, denn diese Menschen müssen ja entweder überleben können oder sie geben völlig auf und werden dann zu Flüchtlingen, verlassen das Land und geben auf. In Lviv habe ich Frauen und Männer getroffen, die mit den Programmen, die wir gemeinsam mit der Regierung im Augenblick umsetzen, durch zum Beispiel den Zugang zur Finanzierung, manchmal sind es nur noch 3.000, 4.000 Euro, letztlich die Entscheidung treffen konnten, wir geben auf und reisen aus dem Land oder wir bleiben und bauen wieder auf. Inzwischen haben wir 20.000 dieser Kleinstunternehmen unterstützt und versuchen, diese Zahlen in den nächsten Monaten auf 100.000 hochzufahren. Denn jede Person, die ein Unternehmen aufbaut, wird wiederum Personen auch einstellen. Genau das ist die Volkswirtschaft der Ukraine, die zumindest in den nächsten 1 bis 2 Jahren das Land über Wasser halten wird und natürlich auch Millionen von Menschen.
Und wie kann man die privaten Investitionen sozusagen insofern absichern, als dass die Unternehmen sagen, okay, eventuelle Kriegsrisiken, die natürlich bestehen in einem Land im Krieg, die tragen die nicht ganz alleine. Wie wollen Sie das gewährleisten?
Nun, für viele Ukrainer, die erst einmal alles verloren haben, vor allem im östlichen Gebieten und in nun besetzten Gebieten, gab es keine Versicherung in dem Sinne. Das heißt, man hat erst einmal alles verloren. Für diejenigen, die innerhalb der Ukraine während dieses Zeitraumes jetzt versuchen, Unternehmen weiterzuführen bzw. neu aufzubauen, ist natürlich diese Absicherung dieses Risikos enorm wichtig. Die Regierung versucht im Augenblick, und das wird auch ein Thema hier in London sein, wie man zum Beispiel Versicherungsschutz als eine Art Garantie mit bereitstellen kann, damit auch Investoren wieder investieren, vor allem auch die, die aus dem Ausland mit eigenem Kapital kommen können. Also genau da ein sehr wichtiges Thema, das nun in den Vordergrund tritt, wenn man Investoren ermutigen will. Und es gibt Instrumente dafür, wir müssen sie nur einsetzen.
Auf der einen Seite sprechen wir also über die privaten Investitionen, dann gibt es die Hilfsgelder und deren Auszahlung, die ist durchaus an Bedingungen geknüpft. Das wurde bei der ersten Wiederaufbaukonferenz in Lugano auch so beschlossen. Allen voran eben, dass die Korruption im Land in der Ukraine bekämpft wird. Ist denn sichergestellt, dass die Ukraine die Hilfsgelder effektiv und zielgerichtet verwenden wird? Wie schätzen Sie das ein?
Ich sage, man kann sich vorstellen, dass natürlich unter den gegenwärtigen Umständen sehr vieles, was eine Regierung leisten sollte, erst einmal nicht unbedingt immer gewährleistet ist. Aber ich glaube schon, in der ersten Konferenz in der Schweiz, in Lugano letztes Jahr, hat die Regierung sich selber dazu verpflichtet, gute Regierungsführung, Transparenz, ordnungspolitische Maßnahmen einzuführen, damit eben diese Finanzierung transparent, nachvollziehbar auch durchgeführt werden können. Das ist auch ein Bereich, in dem gerade UNDP, also meine Organisation, sehr stark engagiert ist, nämlich der Regierung auf nationaler Ebene, auch auf Gemeindeebene, lokaler Ebene zur Seite zu stellen, damit diese Systeme aufgebaut werden. Ich glaube, die Regierung selber ist sich dessen bewusst, die internationale Gemeinschaft wird hier in London auf der Konferenz auch darauf noch einmal einen großen Wert legen und wir gemeinsam werden der Regierung zur Seite stehen, um eben genau dies gewährleisten zu können. Aber es ist natürlich ein enorm wichtiger Faktor, um auch das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft weiter aufrechtzuerhalten.
Sagt Achim Steiner. Er leitet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Herr Steiner, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview.
Ich danke Ihnen.
Und dieses Interview haben wir aufgezeichnet aus Termingründen vor etwa 2 Stunden.